Okay, dann herzlich willkommen in der letzten Session heute. Ich bin ja begeistert, wie viele Leute noch da sind. Ich hätte fast mit weniger gerechnet. Mein Name ist Matthias Maas. Ich komme von der Orbit. Das ist einer von den Leuten, die hier auch einen Stand haben. Wir sind hier Premium-Partner. Und ich werde heute so ein bisschen erzählen über SharePoint als Multitenant-Lösung. Die meisten Installationen von SharePoint On-Premise sind ja eher als Single-Tenant ausgelegt. Das heißt, wir installieren das Ganze, wir stellen eine Web-Application bereit und viel mehr darüber hinaus machen wir gar nicht. Office 365 wiederum kennt jeder und da ist es ja so aufgebaut, dass wirklich jeder Kunde seinen eigenen Bereich bekommt. Und das ist auch On-Premise möglich. Davon gibt es mehrere Mittel on-board, die mit von Microsoft mitkommen. Und die möchte ich heute so ein bisschen vorstellen. Starten möchte ich aber erstmal ein bisschen erzählen von unserem Unternehmen, von der Orbit. Ganz spannend. Die Orbit gibt es inzwischen schon seit mehreren Jahren. Wir wachsen regelmäßig. Wir sind vertreten in Bonn, in Darmstadt und in Nürnberg. Der Umsatz ist ganz ordentlich. Macht schon Spaß. Wir haben mehrere interessante Themen. Ein bisschen was konnten wir heute schon erfahren. Ich weiß nicht, wer Zeit hat in der Mittagssession, meinen Kollegen Jens Zange zu besuchen. Der hat ein bisschen erzählt. Genau. So, was macht die Orbit im Großen und Ganzen? Wir haben verschiedene Themenbereiche. Infrastruktur zum Beispiel. Was wir dann machen, ist Core Data Center Services, Virtualisierung, Netzwerke, Storage und so weiter. Im Thema Collaboration, klar, werden die Ohren sofort hellhörig. Das ist natürlich unser SharePoint-Bereich. Wir machen natürlich auch Lync und Exchange. Enterprise Resource Planning, da sind wir vor allem im Navision-Umfeld auch mit Microsoft unterwegs. Business Intelligent mit SAP und den SQL-Servern. Das Ganze funktioniert natürlich super, wenn man einen Service bereitstellen kann, Managed Service, um diese ganzen Sachen auch noch zu verwalten. Das machen wir auch. Und zu guter Letzt auch noch IT-Service-Management. Das ist so ein Thema, wo der Jens Zange ja gerade schon ein bisschen mal gesprochen hat. Das Ganze funktioniert natürlich super mit dem klasse Projektmanagement, was wir auch anbieten. Ein paar Kunden von uns, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir Projekte gemacht haben, ist, glaube ich, der eine oder andere Bekannte dabei. Und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich denke, der eine oder andere Name ist da auch ganz bekannt. So. Warum wollen wir Tenants machen? Fangen wir mal ein bisschen an. Ich werde das Ganze so aufbauen, dass wir ein bisschen Folien präsentieren und hinterher wirklich da mal ein bisschen in der PowerShell rumhacken und anfangen, uns eigene Tenants aufzubauen, eigene Seiten aufzubauen, auch eigene URLs und so weiter und das Ganze mal live anzusehen, wie das Ganze aufgebaut wird. Warum wollen wir Tenants haben? Wir kennen das aus Office 365, das heißt, eigene Kunden bekommen ihre komplett eigenen Bereiche, in denen sie komplett ihre eigenen Daten ablegen können, in denen sie ihre Service Applications benutzen können, unabhängig davon, was andere Leute auf der Farm machen. Interessant ist es aber auch für Abteilungen. Das heißt, wenn ich eine Abteilung habe, vor allem in größeren Unternehmen, wo nicht unbedingt jede Abteilung mitkriegen darf, was die andere macht. Ein klassisches Beispiel wäre eine HR-Abteilung. Da haben wir die Möglichkeit, dem Bereich einen eigenen Bereich zur Verfügung zu stellen, wo die drin arbeiten können, wo die unabhängig, auch von den Daten her getrennt, mit dem SharePoint arbeiten können. Projekträume, ein weiteres Beispiel, was man machen könnte. Das ist natürlich letztendlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt, was wir alles machen können hinterher mit diesen Tenants. Was werden wir heute machen? Wir werden uns angucken, wie ein Tenant erstellt wird. Klingt spannend, müssen wir uns mal anschauen, ob das wirklich so spannend ist. Wir werden gucken, welche Features, also welche technischen SharePoint-Features können wir einem Tenant bereitstellen. Was haben wir da für Möglichkeiten? Muss ein Tenant immer alle Features bekommen oder können wir das ein bisschen einschränken? Spannendes Thema, Host-Named Site Collections. Da sind wahrscheinlich auch schon viele drüber gestolpert. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, unter einer Web-Application mehrere URLs laufen zu lassen, die unabhängig voneinander dann funktionieren. Spannend dabei, wie funktionieren die Managed Passes dabei und wir gucken uns ein bisschen an, wie sind die DNS-Einträge organisiert und wie können wir die Zertifikate vernünftig dafür aufbauen. last but not least, Service Applications. Ganz wichtig, die Service Applications müssen in der Datenhaltung natürlich getrennt sein. Wenn ich im Managed Metadata Store irgendwelche Einträge mache, dann dürfen die auf keinen Fall in irgendeinem anderen Tenant zur Verfügung stellen. Standardmäßig, wenn ich die über die Oberfläche installiere, ist das nicht möglich. Das gucken wir uns gleich an, wie wir das anders machen können. Fangen wir an mit den Tenants und den Hostname Site Collections. Voraussetzung, um das Ganze machen zu können, so ziemlich alles, was wir für die Tenants machen können, müssen wir über die PowerShell machen. Die Oberfläche können wir komplett vergessen. Die Oberfläche bietet uns keine Möglichkeit, Service Applications zu erstellen. Sie ermöglicht uns auch nicht, Site Subscriptions zu erstellen, was letztendlich unser eigener Tenant ist. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie möchte ich die URLs aufbauen, was letztendlich auch mit der Authentifizierung zu tun hat, was mit Begrenzungen von SharePoint zu tun hat. Da müssen wir uns gut überlegen, wie möchten wir das hinterher organisiert haben. Zertifikate, also ich möchte hoffen, dass es relativ wenig Leute gibt, die nur auf HTTP-Basis ihren SharePoint aufbauen. Meiner Meinung nach sollte überall Zertifikat und das Ganze auf HTTPS laufen, was natürlich in der Konfiguration ein bisschen aufwendiger ist, aber unverschlüsselt Daten hin und her schicken. Also wir müssen keine Mandantentrennung machen, wenn wir dann letztendlich die Daten nicht verschlüsseln. Authentifizierung, müssen wir uns darüber Gedanken machen, welche Benutzer können auf unsere Tenants zugreifen. Gucken uns Feature Packs an, das haben wir gerade schon so ein bisschen gesehen, Hostname Site Collections. So, vielleicht mal eine Zwischenfrage zwischendurch. Hat denn überhaupt schon mal jemand was mit Multitenants gemacht? 1, 2, 3, 4, gar nicht mal so schlecht. die anderen alle nicht? Wird ja spannend werden. Okay. So, wenn wir Hostname Site Collections haben, heißt das automatisch, wir haben eigene URLs. Das heißt eigene DNS-Einträge. Das ist schon so die erste Hürde, über die wir uns Gedanken machen müssen. Wenn wir regelmäßig neue URLs bekommen, regelmäßig neue Host-Header, dann möchten wir nicht jedes Mal einen eigenen DNS-Eintrag machen und wir möchten auch nicht jedes Mal ein neues Zertifikat erstellen. Das heißt, wir müssen uns frühzeitig überlegen, unter welcher URL lassen wir die Tenants laufen. Das gleiche gilt für die Zertifikate. Noch ärgerlicher. Einen DNS-Antrag kann ich relativ schnell erzeugen. Wenn ich wenig IPs zur Verfügung habe, dann habe ich wenig Zertifikate. Entweder arbeite ich mit SNIs oder ich überlege mir vorher, welche URLs ich unter dem Zertifikat laufen lasse und arbeite mit Wildcards zum Beispiel und CNAME-Einträgen in DNS-Servern. So, Hostname Site Collections laufen immer noch über eine Web-Application. Da hängt immer noch eine Web-Application hinter. Das muss einem immer bewusst sein, weil letztendlich heißt das, zum Beispiel die Authentifizierung wird über die Web-Application gemacht. Das heißt, die Authentifizierungsprovider, die ich zur Verfügung stelle, die Web-Application, sind genau die gleichen, die auch hinterher für den Tenant gelten. Das gleiche gilt für die Zonen. Wenn ich irgendwann überlege, dass ich meine Web-Application erweitern möchte, weil ich eine andere Authentifizierungsmethode habe, dann gilt das automatisch auch für die Tenants. Selbstverständlich können wir die Zonen von den Site Collections, von den Hostname Site Collections nicht über die Oberfläche anpassen, sondern wieder über die PowerShell. Also das wird sich komplett durchziehen. Wir haben ohne die PowerShell keine Chance, die Sachen zu konfigurieren. Und mit dem Web Application zusammenhängt natürlich auch immer der Application Pool. Das ist vor allem hinterher interessant, wenn man sich ein bisschen über den Datenschutz Gedanken macht. Dass es letztendlich einen Account gibt, der Leserechte auf den Datenbanken hat. Er braucht die Leserechte, um die Daten bereitzustellen. Das steht völlig außerhalb der Diskussion. Aber dieser Account darf wirklich in den Datenbanken lesen. Das heißt, selbst wenn ich eine Mandantentrennung auf der Oberfläche habe, gibt es immer noch diesen Account, der überall lesen darf. Selbst mit mehreren Tenants haben wir also einen Application Pool, der dahinter steckt. Und unsere zentral verwalteten Limits. Dateiendungen steuern wir über die Web-Applications, die maximale Dateigröße, Die anderen Limits für Listen und so weiter ist, glaube ich, allgemein bekannt, was wir darüber machen. Das heißt, die Sachen, die wir über die Web-Application einstellen, die gelten alle auch für die Tenants. So, eine hübsche Sache, die wir von Haus aus mitbekommen von Microsoft, ist ein eigenes Site-Template. Das ist die Tenant-Admin-Seite. Sobald ich die zur Verfügung stelle, habe ich die Möglichkeit, oder auf der Seite selber, die gucken wir uns auch gleich nochmal kurz an, die Möglichkeit, selber die Konfigurationen vorzunehmen. Ganz interessant, vor allem für die Service Applications. Das heißt, wenn ich einen Managed Metadata Store habe, wenn ich die Suche habe, dann möchte ich irgendwo eine zentrale Seite haben, wo ich die Sachen konfigurieren kann, wo ich die Sachen einstellen kann, wo ich einen Überblick darüber habe, welche Site Collections im Moment aktiv sind und auch gucken, welchen Speicherplatz sie verbrauchen und bestenfalls noch neue Site Collections anlegen. Das gucken wir uns gleich auch mal technisch an. Um die Tenant-Admin-Seite zu erstellen, gibt es neben dem Switch Hostile Application gibt es noch einen weiteren Switch, den wir setzen müssen. Das ist der Tenant-Admin. Gucken wir uns gleich auch nochmal im Detail an, was das heißt. So, genau. Wir haben Features, wir haben eine Übersicht der Site Collection Admin und diese Konfiguration der Service Applications. So, die Service Applications. Wie gesagt, die müssen im Partition-Mode laufen. Erst dann ist auch wirklich eine Trennung der Daten über die Tenants möglich. Das, wie gesagt, funktioniert nicht über die Oberfläche, da müssen wir einen Switch für senden. Die müssen in der Default-Proxy-Group vorhanden sein, damit wir die verwenden können. Alles nur über die PowerShell. Genau. So. Welche Service Application funktionieren im Partition Mode? Natürlich nicht alle. Das heißt, es gibt wirklich Service Applications, die nicht tenantfähig sind. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, dass das nicht möglich ist. Besonders kritisch interessant weiß ich nicht, Access Services. Ich hoffe, die werden nicht besonders stark verwendet, aber irgendwo stolpert man doch ja noch immer drüber. App Management Service ist nicht so kritisch, weil die keine eigene Datenhaltung haben. Excel Service ist das Gleiche. Also das sind vor allem viele, die keine eigene Datenhaltung haben, die auch nicht im Partition Mode laufen. Während die, die im Partition Mode laufen, sind alles auch Service Applications, die mit einer Datenbank zusammenarbeiten. Kann man einmal durchrennen. Business Connectivity Service, Managed Metadata, Project Server, User Profile Service, Search Service, werden alle sauber unterstützt. So. Ein paar spannende Sachen. Datenschutz haben wir gerade schon gesagt. Es gibt einige Accounts, die können trotz der Mandantentrennung immer noch auf die Daten zugreifen. Das muss man sich immer bewusst machen. Ein Administrator, ein DB-Admin, wenn man nicht besondere Sicherheitsvorkehrungen noch zusätzlich einfügt, haben die Möglichkeit, in alle Datenbanken reinzugucken. Wir können über den Suchindex so ziemlich jede Böswilligkeit machen, die wir wollen. Der Suchindex ist nicht besonders gut verschlüsselt oder unlesbar gemacht. Da haben wir die Möglichkeit, viele Daten rauszugreifen, wenn wir es denn möchten. Und implizit klar, wenn ich eine Service Application mache, selbst wenn die im Partition Mode läuft, dann läuft die trotzdem in einer Datenbank zusammen. Das heißt, wenn eine Person Zugriff auf diese eine Datenbank hat, dann kann sie auch auf alle Daten zugreifen. Betrifft alles nicht die Oberfläche, das ist richtig, aber es muss einem klar sein. Also wenn es zum Beispiel im Unternehmen einen irgendwie sicherheitsrelevanten Bereich gibt, der über einen eigenen Tenant läuft und der Administrator hatte Vollzugriff drauf, heißt das implizit, der kann die sicheren Daten lesen. So, wir haben natürlich auch ein paar Einschränkungen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Service Applications können jetzt nur über die PowerShell mit im Partition Mode installiert werden. Managed Paths für Hostname Site Collections, natürlich auch wieder nur über die PowerShell. Die gelten immer für die komplette Farm. Die sind nicht gebunden an eine Web Application. Also anders bei einer Web Application ist es ja so, dass wir sagen können, pro Web Application werden verschiedene explizite, implizite Managed Paths gesetzt, die gelten dann auch wirklich nur für die Web-Application. Bei den Hostname-Site-Collection unabhängig davon, ob ich die auf verschiedene Web-Applications laufen lasse. Sie gelten zentral für die komplette Farm. Maximal 20 pro Farm. Sollte in einer normalen Farm völlig ausreichen, in einer größeren Farm könnte es da schon ein bisschen Schwierigkeiten geben. So, ein bisschen technisch. Für die DNS-Einträge. Wenn wir Wildcards verwenden, das allein ist ja schon ein spannendes Thema, aber auf dem SharePoint muss es dann irgendwo einen Endpunkt geben, ein Binding, was ohne Host-Header funktioniert. Ich will sagen, wenn ich einen Request irgendwie an dem SharePoint ankommen lasse, dann muss der ja irgendwo enden. Völlig klar. Und wenn ich nirgendwo ein Binding habe, was ohne Host-Header läuft, dann hat der Request nirgendwo die Möglichkeit anzukommen. Das heißt, es muss mindestens eine Web-Application geben, die ohne Host-Header-Binding funktioniert. Sehr spannend. Da muss natürlich auch eine IP-Adresse hinterhängen. Und die IP-Adresse sollte tunlichst auch die IP-Adresse sein, auf der das Zertifikat läuft. Das Zertifikat für die CNAME-Einträge. Wenn ich auf einer anderen IP-Adresse das laufen lasse, logischerweise kriege ich dann Zertifikatsfehler. So, das ist schon das Ende der Präsentation. Jetzt können wir mal ein bisschen spannende Sachen machen. Ein bisschen Ärger gehabt mit der Technik gerade. Vielleicht haben das schon die ein oder anderen mitgekriegt. Deswegen muss ich mir ein bisschen den Hals verrenken. Aber das sollen wir auch hinkriegen. So, und das ist jetzt die richtige. Genau. So, das wollte ich eigentlich gerade noch machen. Ich habe mir natürlich ein PowerShell-Skript geschrieben, um alles aufzuräumen, was ich mühselig erstellt habe. Können wir vielleicht schon mal hier anfangen. Das Erste, was wir hier gleich machen werden, sobald das durchläuft, es lief durch, wunderbar. Um den Tenant hinterher benutzen zu können, fangen wir an mit einem Manage Pass. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich persönlich finde es angenehm, wenn es unter einem Tenant eine Site Collection gibt, eine explizite, das heißt ohne weitere verschiedene URLs, sondern eine feste Site Collection, unter der ich die Administration mache. Ich finde, das sollte nicht die Einstiegsseite sein, weil die Einstiegsseite sollte wirklich der Start für den Tenant sein, wo seine Inhalte drauf präsentiert werden, wo seine Landingpage ist, wo er die ganze Navigation aufbauen kann. Das heißt, das Erste, was ich immer anlege, ist einen expliziten Pfad für die Tenant-Admin-Seite. Das können wir auch größer machen, ja? So. Reicht das so? Wow. Sehr gut. So. Was geben wir hier für Parameter an? Relativ URL. Kennen wir klassisch auch von der PowerShell. Machen wir auch auf einer Web-Application so, ist relativ unspannend. Aber wie wir hier sehen, es gibt nirgendwo einen Verweis auf eine Web-Application. Das heißt, das ganze Ding, das haben wir gerade schon gesagt, gilt wirklich für die komplette Farm. Wenn wir auf eine andere Web-Application wechseln und versuchen, einen getrennten Managed Pass für eine andere Tenant-Umgebung aufzubauen, werden wir scheitern. Für alle Tenant-Umgebungen auf allen Web-Applications immer die gleichen Managed Pass. Das Zweite ist natürlich spannend für Entwicklungen, für Customizing und so weiter. Stellen wir natürlich automatisch den App-Katalog bereit. Verbindung dazu müssen wir noch über die Tenant-Admin-Seite machen, das gucken wir uns gleich nochmal an. So, ich habe mir das Skript ein bisschen aufgebaut, ich habe mir einen Tenant-Admin-Namen überlegt. Wir machen mal kreativerweise die ShareDevCologne als Tenant. Dann baue ich mir meinen Host-Header auf, wie soll das Ganze aussehen? Das ist unser Tenant-Name, zusammen mit einem festen Domain-Namen. Das Ganze läuft auf einer Web-Application. Das ist eine Web-Application, die ich unabhängig erstellt habe. Und die gebe ich hinterher, wenn ich die Site Collection erstelle, mit an. Spannend, habe ich eine zusätzliche Zone. Also besonders interessant, wenn ich zum Beispiel im Extranet bin und eine andere Zone habe, Die Konfiguration dafür gucken wir uns gleich nochmal an. Ist hier unten beschrieben, gucken wir uns später nochmal an. Aber für den Bereich habe ich hier auch nochmal einen eigenen Tenant-Namen bereitgestellt. So, was ich vorbereitet habe, das gucken wir uns gleich an, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Die DNS-Konfiguration und das Wildcard-Zertifikat, wie das aufgebaut ist. Wir können das Ganze mal bis hierhin laufen lassen. Das ist der coole Befehl. Warum ist der cool? Wenn wir den laufen lassen, ist der Tenant angelegt. Jetzt haben wir einen Tenant angelegt. Klingt erstmal total spannend, dahinter steckt fast erstmal nichts. Wir haben jetzt einen Tenant angelegt, ohne irgendwelchen Futter dahinter, ohne dass irgendwas passiert. Wir können auf nichts zugreifen, wir haben noch keinen Spaß. Wir haben einfach nur einen Tenant angelegt. Das Ganze macht mehr Sinn und jetzt kommen auch die spannenden Sachen. Wenn wir eine neue Site-Collection anlegen. Parameter sind, glaube ich, auch allgemein bekannt. Wir geben eine URL an mit unserem Host-Header, selbstverständlich über HTTPS. Wir geben eine Sprache an, wir sagen, was für ein Template, nehmen natürlich die Teamsite als Standard, geben dann noch einen kreativen Namen, geben den ganzen Besitzer. Spannend eins, wir sagen, unter welchem Host-Header-Web-Application das Ganze laufen soll. Und binden das damit dann an unsere Web-Application und damit implizit auch an die Themen Authentifizierung, Restriktionen und so weiter. Und wir verwenden zum ersten Mal unseren neuen angelegten Tenant. Wir geben den mit an und ordnen automatisch die Site-Collection dem Tenant zu. Wir lassen das mal durchlaufen. Dauert einen Moment. So, gucken wir mal, ist das schon durchgelaufen? Ja, dauert noch ein bisschen. Ah. Also letztendlich, was er jetzt macht, ist wirklich, ah, wunderbar, die Site Collection ist angelegt. Jetzt können wir uns das Ganze auch mal angucken. Boah, ein bisschen schwierig. So, get sp Site Subscription, das ist unser Tenant, und sehen, hey, super, ich habe natürlich vorher aufgeräumt, habe alle anderen weggeschmissen, damit wir auch was erkennen. Das ist unser Tenant, selbstverständlich wie unter SharePoint üblich, identifiziert durch eine GUID, damit es eindeutig ist, und sehen auch schon, hey, super, hier sind Seiten zugeordnet. Im jetzigen Zustand ist die Seite schon aufrufbar. Dann können wir ganz kurz gucken, ob das klappt. Ich komme hier nicht mehr raus, weil ich gefangen bin wegen der Lupe. So. Sehr gut. Ich habe dafür mal ganz langweilig ein Windows 7 Client vorbereitet, kein Windows 8 und kein Windows 10, weil in den meisten Unternehmen, wo ich arbeite, Windows 8 und Windows 10 noch nicht angekommen ist. So. Dann schauen wir mal. Ich mache erstmal ein paar Sachen hier raus. So. Jetzt könnte ich sagen, ich habe getrickst, habe ich aber nicht. Ich habe hier die URL eingegeben in meinem Internet Explorer. SSD Tenant Mars Local. Und hey, super. Ich lande auf meiner Lieblingsseite, Teamsite, SharePoint Standard, wunderbar. Das Ganze hat geklappt, super. Das ist unsere Site Collection, können wir uns jetzt austoben, wir können Listen anlegen und so weiter, keine Einschränkungen. Ganz normal, als wenn es eine Site Collection wäre, wie unter einer normalen Web Application. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. So, passt. Na, wo ist meine Maus? Da ist sie. So. Das nächste, was wir machen.
Ich glaube, es reicht, wenn wir einfach nur die Schrift ein bisschen größer machen.
Ah, so ist er noch besser, oder? Wir können auch da immer gucken, wo die Schrift was größer ist. Ja. Also mal so. Reicht das schon aus? Ich sehe nur zufriedene Gesichter. Hervorragend. So. Machen wir das nächste Spannende. Wir legen die Site-Admin-Seite an. Also unsere Tenant-Admin-Seite. Was ist hier anders? Wir haben unser Managed Pass vorhin angelegt. Explizit. Das heißt, da hängt nur eine Site-Collection hinter. Benutzen wir jetzt. Sprache ist langweilig. Template ist diesmal nicht die SCS0, unsere Team-Site, sondern Tenant-Admin-0. Wir geben den ganzen Namen. Besitzer ist gleich geblieben. Hoster der Web-Application muss natürlich die gleiche sein. Wir geben wieder unseren Tenant an. Und was Neues, ein Administration Site Type. Warum es noch eine zweite Option gibt, weiß ich nicht. Es gibt nämlich nur einen Wert, nämlich die Tenant Administration. Gut, machen wir. Legen wir an. So. Und suchen uns schon mal den Client. Damit wir uns das Ganze ja nochmal angucken können. Die zweite Site Collection geht zum Glück immer ein bisschen schneller. Admin, wunderbar. Wesentlich langweiliger als die Teamsite. Muss jetzt auch nicht so viel customized werden. Ist aber ganz spannend, ist so die erste Seite, mit der wir unsere eigene Konfiguration machen können. Wir haben schon eine Site Collection angelegt. Gucken wir mal. Super. Ist schon da. Und wir haben sogar die Möglichkeit, super, wir können sie löschen. Da sollten wir uns überlegen, ob wir das tun wollen. Aber wir können auch Properties setzen. Das heißt, wir können hier gucken, wie ist die ganze konfiguriert worden. Disk-Quota können wir uns angucken. Das heißt, ich als Tenant-Admin kann steuern, wie groß die Site Collections werden dürfen. Das heißt, das können wir aus den Händen der Administratoren rausgeben und stattdessen wirklich den Tenants die Möglichkeit geben, das zu steuern. Und spannend für den Tenant-Admin hinterher, ich kann eine neue Site Collection anlegen. Hier sehen wir wieder Managed Pass, die vorher angelegt wurden. Hier sehen wir, die explizite steht noch zur Verfügung, weil wir die noch nicht angelegt haben, wird gleich kommen. Ansonsten, hier sind Wildcard. Managed Passes, mit denen wir dann hinterher mehrere Site Collections anlegen können. So, das Ganze ist ähnlich wie bei der MySite. Wenn ich eine Site Collection vom Benutzer anlegen lassen möchte, muss ich Self-Site Site Creation aktivieren. Geht nicht anders. Das heißt, die Benutzer müssen selber das Recht haben, die Site Collections anzulegen. Werden natürlich glücklicherweise richtig zugeordnet. Das heißt, wenn ich hier eine Site Collection anlege, können wir schon mal testen. Machen wir unsere Subsite. Machen wir wieder unsere Standard Team Site, weil wir sie so toll finden. Und geben dann noch einen Administrator. Dauert natürlich wieder einen Moment. Und dann sind wir stolze Besitzer einer selbst angelegten Site Collection als Tenant Admin. Ohne PowerShell, super. So, das Ganze dauert natürlich wieder einen Moment. Die Subseite haben wir angelegt. Relativ unspektakulär. Funktioniert einfach. Gut, machen wir die nächste Site Collection. Da gehe ich dann nicht mehr besonders viel drauf ein. Hier legen wir einfach einen App-Katalog an. SharePoint Hosted App, Provider Hosted App, super Thema, kann viel, ist toll, machen. Wollen wir jetzt aber nicht weiter beleuchten. Auch das ist angelegt. Für die Apps zusätzlich. App Configuration, jeder, der das gemacht hat, ist irgendwann mal über den App-Prefix gestolpert. Das ist die URL von den SharePoint-Hosted Apps, beginnt immer mit so einem kleinen Prefix, gefolgt von einer unleserlichen ID. Und dann kommt der Rest von dem Host-Header hinterher. Hier haben wir die Möglichkeit, oder wir müssen sogar für den Tenant einen eigenen Prefix anlegen, damit die SharePoint-Hosted-Apps funktionieren. Das machen wir hier kreativerweise, setzen wir den auf den gleichen wie den Tenant. Ist relativ langweilig, aber passt. Gut. Ja, wir wissen, was wir tun. So. Nächstes spannende Thema. Wir haben jetzt ganz viele Site Collections angelegt. Wir haben uns die Tenant-Admin-Seite angeguckt. Jetzt könnte es sein, dass wir aus lizenztechnischen Gründen oder warum auch immer sagen, nee, es gibt Tenants, die dürfen weniger machen, die dürfen nicht die Enterprise-Features benutzen, das ist so ein klassisches Thema, sondern die dürfen nur die SharePoint-Standard-Features benutzen. Wie kriege ich das getrennt? Relativ schwierig, wenn ich das über die klassische Methode mache. Über unsere Tenants haben wir die Möglichkeit, Feature-Packs zu erstellen. Das heißt, wir gehen hin, erstellen ein leeres Feature-Pack und schieben dann die ganzen Features rein, die wir dem Tenant zur Verfügung stellen wollen. Das sind standardmäßig recht viele, das ist jetzt, gebe ich auch offen zu, habe ich mir aus dem Internet geklaut, diese Liste. Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung ist ja nicht, dass irgendjemand diese ganzen Features und vor allem die Dependencies dazu auswendig weiß, das wäre ein bisschen Quatsch. Gut, letztendlich, spannend ist es vor allem natürlich, wenn ich eigene Features noch implementiert habe, wenn ich selber Erweiterungen gemacht habe. Hoffentlich habe ich das nicht gemacht und SharePoint Hosted Apps verwendet, aber im echten Leben passiert es ja doch nochmal, dass die ein oder andere Farm-Solution mit deployed wird. Darüber habe ich dann die Möglichkeit, hier das zu steuern, wer darauf zugreifen darf. So, passiert, es sind ganz viele, es sind zwei Feature-Packs, die erstellt werden. Einmal Foundation und einmal Standard. Das ist eine ellenlange Liste und der Hauptteil des ganzen Skriptes kann ich mir noch abspeichern als Datei, was habe ich gemacht. Und hinterher ordne ich das noch, da kommt wieder mein Tenant zum Tragen. Ups. Was ist denn jetzt passiert? Das ist der SEC. Boah. Haha. Was passiert denn jetzt? Jetzt läuft mir meine Datenbank voll. Ja, das sieht nicht gut aus. Das kriegen wir hin. So. Da machen wir noch mal ein bisschen Platz. Tja. Ja, genau. So. Und. Na. Okay, anders. Das sieht besser aus, so. Und dann gucken wir mal, ob wir weitermachen können. Das soll ja nicht zu langweilig sein. Kriege ich den jetzt dazu, weiterzumachen. Sehr gut. Ah, jetzt funktionieren die anderen wieder. Fortsetzen. Gut. Das ist die Datenbank, die gucken wir uns später auch nochmal an. So, und na? Das ist jetzt schade. Die funktioniert wieder. Hey, super, der hat auch meine Apps gefunden. Gut. Machen wir kurz hier weiter und hoffen, dass der andere sich gleich erholt. Bitte?
Ist der andere noch angehalten?
Nee, inzwischen sind wir alle wieder ausgeführt. Aber noch will er nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Können wir auch das Ganze mal schließen. Und einmal mal verbinden. Ah, das sieht gut aus. Besser. So, das passiert, wenn man ein SharePoint auf einem lokalen Rechner installiert, über den Hyper-V. So. So, das brauchen wir uns jetzt nicht anzugucken. Genau, lassen wir das Skript einfach mal durchlaufen.
Braucht man diese Feature-Definition, diese Feature-Pakete speziell oder würden sonst einfach alle zur Verfügung stehen?
Ja. Okay. Gut, lief durch. Das heißt, wir haben auch das Feature-Pack zugeordnet. Es ist wieder relativ unspektakulär. Die Features sind einfach da. Dann wollen wir unseren Client da. So. Na, richtig da ist er noch nicht. Gut, dann warten wir noch, dass er wieder aufwacht und machen einfach bei dem nächsten weiter. So, das ist das Zweite, was wir machen. Wir legen eine Service Application an. Ist relativ unspektakulär. Wenn wir die Service Application anlegen, brauchen wir einen Application Pool, kennen wir alles, ist langweilig. Ich benutze hier einfach einen, den ich selber angelegt habe, für all meine Services. Wir legen hier den Secure Store an. Und das, was wir machen hinterher, ist neben den Standardkonfigurationen diesen Flag mitsetzen. Wie gesagt, funktioniert nur über die PowerShell. Das gleiche machen wir mit dem Proxy und fügen dem hinterher den Default Proxy zu. Und damit ist die Service Application im Partition Mode. Einfach mal, um das gesehen zu haben, können wir uns mal die Datenbank kurz dazu angucken. Na. Ein bisschen klein. Ah, brauchen wir den mal. Na, klasse. Den haben wir noch gar nicht angelegt, den müssen wir einmal laufen lassen. Wunderbar. So, dann legen wir den einmal ganz kurz an. PowerShell-Skripte sind natürlich nicht schön gemacht mit Funktionen und allem drum und dran und Beschreibung und so weiter, wie sich das gehört. Wir haben einfach nur runtergeschrieben für die Demo. Warten wir einen Moment ab und haben unsere Service Application angelegt. So, und jetzt gucken wir nochmal in der Datenbank nach. Wie sind die ganzen Datenbanken angelegt? So. Da ist unser Secure Store. Gucken wir uns mal einfach mal so die Applications angucken. Das sind letztendlich unsere Eintragungen im Secure Store und ah, das war falsch. Hier sehen wir es nicht. Wo sind sie denn? Location ID. jetzt auch nicht. Top vorbereitet. Na, hier sollten sie irgendwo sein. Letztendlich, was hier gemacht wird, ist in den Datenbanken sehen wir hinterher wieder unsere Subscription-ID, also letztendlich den Tenant, den wir angelegt haben. Partition-ID, da ist sie. Gut. Aber wir haben gesehen, alles landet in einer Datenbank, müssen wir im Hinterkopf behalten. So, haben wir ein bisschen gebraucht, haben ein bisschen Ärger gehabt, aber was wir jetzt letztendlich aufgebaut haben, gucken, ob das jetzt wieder funktioniert hier. Ja, wunderbar, die Seite, nee, funktioniert nicht. So, jetzt funktioniert sie. Gehen wir nochmal zurück auf die Management-Seite. Mit ein paar PowerShell-Befehlen haben wir unseren eigenen Tenant aufgebaut, unsere Administrationsseite aufgebaut und können wunderbar Side-Collections anlegen, können unsere Suche anlegen, können wir ein bisschen gucken, was wir hier einstellen können. Das ist relativ mächtig. Wir können über die Tenant-Admin-Seite unsere eigenen Crawl-Properties konfigurieren, wie wir es auch über Office 365 kennen. Irgendwie hat er gerade ein bisschen an Performance verloren. Ja, na klar.
Wenn wir mit Wildcards in DNS oder Zertifikatsebene arbeiten, man kann ja eigentlich nur eine Replikation pro IRS mit einem ohne Hostseller und denselben Port belegen.
Ja, ist richtig.
Genau, deswegen bin ich jetzt noch auf Tenant zurückgesteckt. Ich habe keine Zeit, mich darüber genau zu informieren. Aber wie umgehe ich das Problem außer mit SAN-Zertifikaten?
Mit SAN-Zertifikaten? Nein, SNI, wobei ich da ein bisschen dünn unterwegs bin. Ich weiß nur, dass es funktioniert.
Ja, aber SNI funktioniert nicht mit Smartphones zum Teil.
Ja. Also nein, also viele IP-Adressen ist eine Lösung.
Ja.
Das ist so die brutale Brechstangen-Methode. Und wir gucken uns die DNS-Konfiguration gleich an. Ich glaube, wir haben jetzt, halb, ist das richtig?
Ja.
Halb, ja, dann haben wir eine Viertelstunde noch Zeit. Das ist... Da können wir uns die DNS-Konfiguration noch gut angucken. So, ganz kurz noch hier zwischendurch. Hey, super, unsere SharePoint-Suche können wir konfigurieren für unseren Mandanten. Klasse.
Das ist jetzt die selbe Service-Replication, richtig?
Ja, das heißt, wenn ich einen zweiten Tenant machen würde, würde ich die gleiche Service-Instant und die gleiche Service-Application verwenden.
Aber man hat ja trotzdem nur die selben Properties.
Genau. Ist schon ganz nett. Die Fast Search unter 2010 war nicht tenantfähig. Unter 2013 die Suche, wo sie zusammengewachsen ist, ist aber tenantfähig. Ist ganz nett.
2016 wird wahrscheinlich auch so sein.
Ja, wahrscheinlich. Da würde ich jetzt auch erstmal mitrechnen. So, machen wir ein bisschen CA und DNS. Den App Store. Das können wir uns auch noch mal kurz angucken. Das haben wir ja schon vorbereitet. Dann gehen wir mal zurück. So.
App-Katalog.
Genau, Manage App-Katalog. Letztendlich brauche ich da nicht sonderlich viel. Ich habe meinen eigenen App-Katalog. Ich habe den jetzt noch nicht verbunden. Könnte man natürlich, wenn man nett wäre, das über die PowerShell machen. Wir haben unseren eigenen Pass dafür. So, das ist mein App-Katalog. Für meinen Tenant, der eigene App-Katalog. Hier kann ich meine Apps einzeln hinzufügen. Er hat jetzt natürlich mit dem Online-Store zu tun. Aber wirklich Accounts dafür. Es ist die gleiche App-Konfiguration, wie ich sie auch unter Web-Applications haben würde.
Das heißt, es sind auch noch ein App-Katalog pro Web-Application.
Ja. Genau. Nicht pro Tenant. Das ist jetzt,
ja, ja, klar,
für den Tenant ist das eine eigene. Ist das ein eigener App-Katalog?
Das heißt, wir müssen pro Tenant einen App-Katalog anlegen und dann zieht ja darauf die Frage, brauchen wir für jeden App-Katalog einen eigenen Admin-Account?
Ja gut, einen eigenen App-Katalog-Account, ja.
Genau, das,
ja.
Das war die Frage.
Genau, das ist letztendlich, der Tenant-Admin hat schon relativ administrationsnahe Aufgaben in dem Fall, ja. Er ist noch High-Level, also er selber muss zum Glück die PowerShell nicht benutzen, aber ist richtig, ja.
in-house denn diese Broker Service so einstellen? Also auch User Broker Service Connections, Syncs und so weiter.
Genau. Muss natürlich auch einzeln konfiguriert werden. Nein, hätte ich konfigurieren sollen, sehe ich ein. Nein, also ich kann ein bisschen angepasst die Profile bearbeiten. Also auch genau wie bei der Suche, es ist eingeschränkt. In der Suche haben wir ja auch, wir können die Contents nicht steuern, wir können die Crawl-Regeln nicht wirklich beeinflussen. Ist überall das Gleiche. Es ist
die Connections, die schon auf Farm-Level dann angelegt sind, genau. Verwenden, aber jetzt nicht noch eigene Connections.
Natürlich nicht. Alles, was Spaß macht über die. Nein, das ist ja der Sinn und Zweck hinter den Tenants, dass so die spannenden Sachen so ein bisschen abgeklemmt sind. So. Dann gucken wir uns na, falsche Richtung. Ich hab die CA und den DNS-Manager natürlich auf dem Domain-Controller laufen, weil ich nur einen Server habe. Kann man machen, muss man nicht. Nein. Ist natürlich etwas einfacher. Was habe ich hier angelegt? Es gibt für die Shade of Cologne habe ich hier einen eigenen A-Host-Eintrag. Spannend für Kerberos. Genau. Also hier habe ich einen eigenen A-Host-Eintrag gemacht. Das ist mein Hostsetter-Web-Application-Zugang. Das heißt, die Web-Application läuft unter diesem Account. Das Binding kümmert sich auf dem IIS auch nochmal angucken. Und zusätzlich, abgesehen jetzt von den Apps, habe ich hier ein CNAME gemacht. Das heißt, ich habe eine eigene Domain, eine eigene Subdomain angelegt. Die habe ich Tenant genannt. Und ich sage, alle DNS-Einträge unterhalb dieser Domain verlinken auf meinen A-Host-Eintrag. Funktioniert auch mit Kerberos. Will sagen, wenn ich einen von diesen Wildcard-Aufrufen mache, wird der Service Principal Name von der Web Application genommen. Können wir uns auch gleich nochmal einen Client angucken, das habe ich da konfiguriert. So. Spannend da nochmal das Zertifikat, das ich dazu erstellt habe. Das muss ich jetzt auch mal ganz kurz suchen. Wo haben wir das denn? Den Request habe ich hierüber gemacht. Na, wo haben wir das denn? Ich glaube, das habe ich passenderweise in Documents abgespeichert. Nee, nicht. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ach, dann habe ich die auf dem Domain-Controller noch laufen. Unter Documents, genau. Request können wir uns, ich weiß nicht, ob das interessant ist. Der Request ist ein SAN-Zertifikat, was ich erstellt habe. Ich habe natürlich zwei Versuche gebraucht. So, was haben wir dann konfiguriert? Das ist, als Template habe ich das Web-Template genommen, das Standard. Und besondere Einstellungen, die ich gemacht habe, sind hier vor allem die DNS-Einträge. Wo sind sie hier? Was habe ich gemacht? Ich habe einen DNS-Eintrag. Nee. Ja, natürlich. Das machen wir gerne. Habe ich das jetzt? Ja, wunderbar. Also wie gesagt, die ganzen anderen Konfigurationen sind Standard. TLS wird standardmäßig verwendet. Ist also nichts Besonderes alles. Ich habe vier Domains hier eingetragen. Das Binding gucken wir uns gleich auf dem IIS mal ganz kurz an. Ich habe die Meister mal mit dazu genommen. Muss man natürlich nicht. So, und dann habe ich die Wildcards genauso wie in den DNS-Einträgen genauso gemacht. Das heißt, einmal für die Tenants und einmal, wenn man sie dann nutzen wollte, die Apps, die dann auch in einer eigenen Subdomain laufen. Gut, dazu dann das Binding auf dem, wo haben wir denn da? Das ist natürlich am spannendsten, unser Portal Home. Gucken wir uns die Bindings an. Da kommen wir dann auch nochmal darauf zu sprechen. Das ist hier der ohne Hostsetter, den ich vorhin genannt habe. Standardmäßig gibt es den nicht, vor allem nicht für HTTPS. Spannend bei dem, wie gesagt, ist, wenn ich mehrere IP-Adressen habe, muss ich mir genau überlegen, welches Zertifikat ich auf welcher IP bzw. unter welcher IP dieses Binding funktionieren soll. Weil ansonsten habe ich sofort einen Zertifikatsfehler. So, ich habe hier mein SAN-Zertifikat, standardmäßig hinzugefügt. So, was hier ganz spannend ist, was man auch dann sieht, die Tenants sind nirgendwo erwähnt. Hier in diesem Binding habe ich wirklich nur meinen A-Host-Eintrag. Deswegen kann es nur funktionieren, also ich habe natürlich die Möglichkeit, die explizit alle anzugeben und damit dann das Binding zu machen, aber wie gesagt, das macht ja keinen Spaß. Ich möchte meine Tenants relativ ohne großen Konfigurationsaufwand hinzufügen und entfernen, deswegen diese Wildcards und dann macht das schon Sinn, dass ich hier einmal diesen Eintrag habe ohne die Host-Header. So, ich habe nochmal HTTP dazu genommen, aber wie gesagt, ist böse. So. Das Ganze läuft, also ich habe das Ganze mit einer IP-Adresse konfiguriert. Spannend wird es, wie gesagt, wenn ich zwei IP-Adressen habe und unter verschiedenen IP-Adressen dann verschiedene Zertifikate laufen lassen möchte. Also Thema Load Balancing und Anzahl der IP-Adressen. Und ist mir auch schon passiert, dass ich im Nachhinein gesagt habe, okay, das sind jetzt zu viele DNS-Einträge, ich möchte jetzt einfach ein zweites Zertifikat haben und möchte nicht jedes Mal den Request neu machen. So. Auch nochmal ganz kurz, das können wir uns mal angucken. Mein Application Pool. Ich habe das Ganze über Kerberos konfiguriert. Und auch hier sehen wir wieder, es ist nur der A-Host-Eintrag eingetragen. Gucken wir uns das Ganze mal auf dem Client an. Super. Wir haben gesehen, ich habe nicht den eigentlichen A-Host-Eintrag habe ich nie aufgerufen. Na, noch ein bisschen größer. Na, das hat nicht geklappt. Okay. Das tut mir leid. Jetzt klappt irgendwie das Größermachen nicht. Na, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Das Ticket, was ich bekommen habe, durch den CNAME-Eintrag wird auf den A-Host-Eintrag ausgestellt. Gut. Zeit ist fast um. Gibt es noch Fragen? Ich habe über 5 Minuten Fragen eingeplant. Irgendwelche Fragen?
Das heißt, die Apps haben Sie auf dieselbe Web abgelegt, richtig?
In dem Fall ja, genau.
Wie würde man das denn sonst anders machen können? Geht ja, außer ich mache jetzt mehrere Web-Apps und arbeite mit SAN-Zertifikaten, also, dann geht es ja nicht anders.
Spannende Kiste. Ich weiß nicht 100%, ich habe es nicht bis zum Ende durchgelesen, wie es genau funktioniert. Aber eine App ist immer direkt verbunden mit einer Site Collection. Die App-Konfiguration mache ich pro Farm. Das heißt, es gibt einen Endpunkt, wo die Apps landen. Und das ist nicht zwingend die Web-Application, unter der die Site Collection läuft. Sie läuft aber unter dem Kontext von der richtigen Site Collection. Das heißt, was hier irgendwie passiert, und das ist das, was ich nicht genau weiß, es wird automatisch vom SharePoint ein Routing an die richtige IIS-Site gemacht. Das ist spannend, das Thema. Das heißt, der Request kommt zwar auf einer speziellen Web-Application an, deswegen auch das Thema mit dem Binding und den Zertifikaten, aber letztendlich kann es sein, dass ich vom Application-Pool her, das ist das Spannendste daran, es kann sein, dass sich der Request, wo er ankommt, ein völlig anderer Application-Pool und auch ein anderer Authentifizierungsprovider ist, als der, der in der Site Collection konfiguriert ist. Da passiert also wirklich Magic im Hintergrund.
Weil gerade die Access-Services, wenn man sie nutzt, sind ja nur als App verfügbar.
Ja.
Deswegen frage ich mich, ich habe tatsächlich einen Anwendungsfall. Und da waren wir bei kurz uns überlegen, auf Tenant zu gehen. Und dann dachte ich,
Also grundsätzlich wird es funktionieren. Kriegt man alles hin.
Ich habe halt nicht sauber die Komitees gefunden.
Ja, also das zu dem Thema habe ich auch, durch Ausprobieren haben wir das rausbekommen. Also dann wirklich dieses Default-Binding. Also ich konfiguriere immer relativ hart. Das heißt, offenes Binding hatte ich bei mir in der Konfiguration nicht mit drin gehabt. Das heißt, alle Web-Applications hatten wirklich einen Host-Header konfiguriert. Und die Apps liefen nicht, mit einer ganz merkwürdigen Fehlermeldung. So sind wir auf das Thema gekommen und haben dann wirklich ausprobiert, verschiedene Web-Applications, und es ist jedes Mal das Gleiche gewesen. Es landet in der richtigen Site-Collection. Also ich habe ja von der App aus Zugriff auf die Site-Collection. Das heißt, zwingend ist es notwendig, dass es unter dem gleichen Application-Pool läuft, damit die gleiche Identität ist. Und es muss die Daten, die gespeichert werden in der App, die müssen auch der Site-Collection zugeordnet sein. Also letztendlich auch in der gleichen Datenbank. Deswegen passt das mit dem Binding erstmal überhaupt nicht zusammen alles. Das ist ein spannendes Thema, aber wie gesagt, wie es genau funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Ja.
Warum Tenant und keine eigene Web-Application oder sowas?
Limitierung, Anzahl der Web-Applications sind zum Beispiel 20. Das heißt, ich kann maximal 20 Web-Applications machen. Was damit zusammenhängt, ist außerdem eigene Web-Application, eigene Application-Pool, RAM-Verbrauch. So, das heißt, je weiter ich das spiele, also die ganze Konfiguration mit diesem Web-Application ist sehr limitiert. Wenn ich aber eine Plattform bereitstellen möchte, wo ich richtig viele Kundensegmente, Unternehmensbereiche und so weiter aufbauen möchte, dann ist es einfach sinnvoll, dass ich diese Tenants benutze, weil ich da einfach die Möglichkeit habe, eine Infrastruktur zu nutzen für verschiedene Tenants.
Und das mit den Managed Paths war auch auf 20 begrenzt, aber Tenants, gibt es da auch eine Begrenzung pro Web-Application?
Wüsste ich nicht. Gibt es bestimmt, aber nee, da weiß ich einfach das Limit nicht. Aber da würde ich erstmal entspannt sein, da gehen wahrscheinlich relativ viel. Richtig, weil kein Bezug auf die Web-Application, richtig, ja.
Ich hatte schon mal gelesen, auch, man kann zwar 20 Web-Apps anlegen, aber nur 10, also empfohlen sind nur 10 Web-Application-Pools pro Farm. Das ist ja auch,
ja,
deswegen,
genau.
Deswegen hat Microsoft das ja gemacht, um genau das in der 365-Welt genau umsetzen zu können.
Genau. theoretisch kann man das machen, dass man dann den Application-Pool im IIS dann teilt. Ja, aber ist richtig. Also man hat einfach harte Limitierungen durch die Web-Application, die man einhalten muss. Abgesehen jetzt vom RAM-Verbrauch, also von lokalen Ressourcen, ist einfach die Möglichkeit. Und es ist einfach so, also ich meine, das eine ist die Hostname-Site-Collection, das andere ist der Tenant. Letztendlich können wir ja auch die Tenants in einer Web-Application fahren. Das heißt, ohne die eigene URL und einfach unabhängig davon, einfach nur durch Managed Paths getrennt. Das ist auch noch eine Variante. Ist nicht so schön, aber geht auch.
Lässt sich die User, die im Bibliothek angezeigt werden, lassen die sich pro Tenant, dass man jetzt einen Tenant auf eine UU im AD limitiert?
Das klappt, genau. Spannender ist ja das Thema mit den Zonen. Wenn ich mehrere Zonen habe, ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man mehrere Zonen eingerichtet hat, werden standardmäßig nur die Zonen angezeigt. Oder nur die aktive Zone angezeigt. Es gibt eine Möglichkeit, das zu umgehen. Allerdings bedeutet das, den People Picker umzuschreiben. Ist ein eigenes Thema, kann man sich mal angucken, ist hochspannend, aber genau. Gut. Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann danke, dass noch so viele da geblieben sind als letzte Session, und dann wünsche ich noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.